aus der Redaktion des Baumeister. Next A Dialog, das Architekturgespräch.
Wir sind wieder zurück. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mir gegenüber sitzt meine bezaubernde Kollegin Isa Fahrenholz. Mein Name ist Vanessa Kanz und wir haben heute zu Gast Daniel Mahn aus einem ganz bestimmten Grund, denn Daniel ist Künstler und Co-Kurator von Z Common Ground. Das ist ein Zwischennutzungsprojekt in München im Stadtviertel Laim. Und Zwischennutzung bedeutet, in einem alten Bürogebäudekomplex hatten über 100 Künstler die Möglichkeit, den Raum ganz individuell und frei für sich zu gestalten, Kunstwerke entstehen zu lassen, allerdings natürlich temporär. Deswegen, Daniel, unsere erste Frage wäre erstmal, warum ausgerechnet Laim? Weil für die Leute, die nicht aus München kommen, Laim ist jetzt nicht dafür bekannt, kulturell super viel zu bieten.
Mhm. Laim ist tatsächlich nicht der kulturelle Hotspot, das stimmt, kann ich wirklich. So vielen Gesprächen kann ich das endlich auch mal so von mir geben. Die Sache ist die, dass das nicht von uns entschieden wurde, dass wir diese Zwischennutzung in Laim bespielen. Man ist tatsächlich auf uns zugegangen und man hat uns dann gefragt, es war Ende 2017, der Herr Ballauf, das ist der Initiator des ganzen Projektes, der hat sich den Lumit sich gekrallt in der Zeit und hat dann gesagt, okay, siehst du da eine Chance, eine Zwischennutzung Kunst in diesem Haus da zu bespielen?
Lumit, für die Leute, die den auch nicht kennen, das ist ein Urgestein der Street-Art-Szene, nicht wahr?
Oh ja, das ist einer, wenn ich den Namen schon höre, falle ich auf die Knie und mache 3 Verbeugungen vor ihm. Nein, nee, das ist tatsächlich ein sehr, sehr alter, also ich glaube, ich muss
alt und weise.
Er ist ein sehr, sehr guter Kollege von mir, tatsächlich schon seit 1986. Also ich habe ihn 86 getroffen und kennengelernt und so lange kenne ich ihn schon. Und Lumit war damals schon sehr, sehr berühmt und sehr bekannt. Und er galt damals mit seinen Kollegen aus der Münchner Graffiti-Szene zu den ersten, ich würde fast sagen, zu den ersten Europäern, die in Sachen Graffiti unterwegs waren.
Das heißt, der Herr Ballauf kam mit Lumit auf dich zu und hat gefragt, ob ihr da helfen könnt.
Ich glaube, ich könnte da so ein bisschen noch weiter ausholen. Und zwar hatten wir ja damals die Magic City in dem Sommer. Und das hat dem Herr Ballauf ziemlich beeindruckt und auch wahrscheinlich beeinflusst. Ja. Und somit
was ist die Magic City?
Die Magic City war damals in der Olympiahalle und wurde als, ich sage es mal, eine mobile Ausstellung, Street Art und Urban Art Ausstellung gedacht. Und die wurde natürlich mit einem riesen Erfolg gefeiert. Dann auch. Und der Herr Ballauf war eben dort und hat sich inspirieren lassen und hat dann darauf den Lumit kontaktiert.
Und der Herr Ballauf, dem gehört das Gebäude ja auch nicht.
Ja.
Und der hat euch das jetzt einfach zur Verfügung gestellt, damit ihr da eben diese ganzen Künstler ausstellen könnt. Wie kommt es dazu, dass er sein Bürogebäude irgendwie zur Verfügung stellt? Das ist ja sehr großzügig.
Also ich glaube, ich kann das jetzt gar nicht so einfach beantworten. Ich weiß nur, bei einer der ersten Treffen, Ende 2017, saßen wir an einem großen Tisch mit vielen, vielen Leuten, darunter auch die Astrid Weindl, dann meine Frau, die Geli, also Angelika Mann und Böhmi. Es waren einige Leute am Tisch. Und als wir dort ankamen, hat man schon gemerkt, dass auch durch das Interieur in dem Büro, wo wir waren, und durch das, wie er mit uns gesprochen hat, der hatte eine ziemliche Affinität zu Kunst. Und ich glaube, dass das schon so vieles eigentlich auch schon mit beantwortet, wenn einer, der einen großen Hang zur Kunst hat. Klar, der hat natürlich dann auch, also der steht dann auch dahinter und hätte dann auch großen Lust dazu, was zu machen.
Du selbst kommst ja auch aus der Graffiti-Szene. Mhm. Wie entstand das in dir, dass du dich durch Graffiti ausdrücken willst?
Oh, das ist jetzt eine ganz, da
schüttelst dich.
Da bebt's gleich. Also, über Graffiti mich zu identifizieren. Das kam eigentlich, also ich war 14 damals. und mit dem ersten Hip-Hop-Paket aus den Vereinigten Staaten. Das war damals so einige Kinofilme, wie zum Beispiel Voran Wild Style. Dann hatten wir U-Bahn, Bilder und verrückte Beine. Auf Englisch hieß es Style Wars. Und dann das, was mich so wahnsinnig beeindruckt hat und beeinflusst hat, war Beat Street. Das war von Harry Belafonte und da kam dann damals mit diesen Filmen dann auch gleichzeitig die ganze Musik nach Europa und dieses Gesamtpaket hat mich damals, ja nicht nur mir und wie viele eigentlich andere auch letzten Endes, also so infiziert, dass da so eine riesige Welle angestoßen wurde und ich konnte gar nicht anders, als wie nur dieser Welle mitzureiten.
Ich würde nochmal zurück zu Set Common Ground kommen wollen. Wie hat denn die Nachbarschaft darauf reagiert, dass ihr da dieses Gebäude bespielt?
Es gibt jetzt aus meiner Sicht sehr gemischte Stimmen am Anfang und auch zum Teil auch währenddessen, weil ich habe auch immer wieder so aus der Nachbarschaft gehört, okay, das müsste doch jetzt eigentlich hier so fest installiert werden mit der Kunst und mit der Kultur. Weil es fehlt denen tatsächlich, also wie wir schon zu Anfang gesprochen haben, ist ja Leim jetzt nicht gerade unbedingt bekannt, ja, für Kunst und Kultur. Und die Nachbarn sehen dann natürlich auch, dass das, was da passiert, notwendig ist. Und insofern gibt es diese gemischte Haltung und diese gemischten Emotionen. Auf jeden Fall fanden es alle klasse in erster Linie, natürlich. Aber das, wenn sie wissen, dann auch noch, dass es dann hinterher wegkommt, okay, da fragt man sich, muss das sein oder kann das hier nicht bleiben oder so. Aber die Nachbarn sind durchwegs komplett positiv.
Ja. Habt ihr auch mit den Nachbarn zusammengearbeitet, also die mit einbezogen in diesen Entstehungsprozess?
Ja, oder? Das ist wahrscheinlich auch so mit der eine Grund, wieso die Nachbarn so positiv gestimmt waren, weil es wurde eine sehr, sehr große Wichtigkeit drauf gelegt, dass die Nachbarschaft, und zwar die komplette Nachbarschaft drumherum, ja, dass die mit ins Boot geholt werden sollen. Und zwar sowohl jetzt von der Familie Ballauf als auch vom gesamten Team. Das heißt, in jeder Sitzung, die wir hatten, saßen die Nachbarn so gesehen mit am Tisch, weil wir immer wieder davon gesprochen haben, dass die Nachbarn auf jeden Fall doch davon Bescheid wissen müssten, was da passiert, ja, was denn da hinterher dann kommt. Und das kann ja sozusagen nur für uns sein, weil das Ding, was wir jetzt da gemacht haben, dieses Experiment, Set Common Ground, ist ja eine Sache, dass da viele Leute zusammenkommen an verschiedenen Formaten und von den verschiedenen Formaten ist ja auch Sound und Musik dabei. Das heißt, es wird ja auch laut, es kommen ja viele Leute zusammen. Das heißt, man muss die Leute ja darauf vorbereiten, was da passiert.
Aber gab es auch konkrete Interaktionsformate mit den Nachbarschaften?
Ja, wir haben ziemlich viele partizipative Formate und diese partizipativen Formate sahen so aus, also ich nenne jetzt mal nur eins, was eine große Wirkung hatte in der Nachbarschaft, war das Department für öffentliche Erscheinung. Und das Team von diesem Department ist in die Nachbarschaft rausgegangen und hat dann die mit der Frage konfrontiert, wie würden sie sich verhalten, wenn die Schere zwischen Reich und Arm noch weiter auseinandergeht. Diese Frage wurde noch so unterstrichen in Form eines großen Plakates, Banners, das müsste locker, würde ich jetzt sagen, 7 auf 5 Meter, das ist ein riesiges Ding. Ja. Und darauf stand es, das heißt, wenn man dann von der U-Bahn-Haltestelle hochkam, Westendstraße, dann hat man sofort den ersten Blick auf diesen Banner gehabt. Das heißt, die Frage wurde nicht nur persönlich und direkt an die Nachbarschaft herangetragen, sondern auch indirekt über dieses Plakat.
Und welche Entscheidungsmöglichkeiten gab es?
Dann gab es 3 Antworten dazu. Einmal mogeln, zahlen und kämpfen. Und wenn sich der Nachbar oder die Nachbarin dafür entschieden hat, für eins dieser Antworten, dann einen kleinen Banner ausgehändigt, eben mit dieser Antwort oder eigentlich nur mit diesem Wort, entweder mogeln, kämpfen oder zahlen. Und die konnten dann, je nachdem, ob sie mutig genug waren, konnten die das dann aus ihrem Fenster raushängen.
Was auch einige gemacht haben?
Was ein paar Leute gemacht haben, und wenn man jetzt dort auf dem Grund stehen würde, könnte man dann an den Seiten des Gewerbehofes so hinausblicken und sehen, dass an manchen Fenstern und Balkonen eben tatsächlich diese Antworten stehen.
Was hättest du dir an deinen Balkon gehängt für eine Antwortmöglichkeit?
Ich glaube, alle drei. Um nur mich nicht entscheiden zu müssen. Nein, ich weiß es gerade nicht. Nein, weil ich denke tatsächlich, wir wollen kämpfen zum einen für eine Sache, die uns wichtig ist. Aber ich denke, dass wir auch manchmal nicht drum herum zu kommen, zu mogeln, ja, weil doch so in jedem sagt, okay, also das, da drücken wir jetzt mal irgendwie ein Auge zu, ja. Und klar, in meinen Zahlen müssen wir auf der einen oder anderen
Seite sowieso, ne?
Seite sowieso, ja. Also deswegen alle drei.
Vanessa, was würdest du?
Ich wollte dir gerade die gleiche Frage stellen.
Ich habe es an deinen Augen gesehen und dachte mir jetzt, bin ich schneller.
Mir zuvor. Also wenn ich ganz idealistisch bin, würde ich natürlich sagen, kämpfen. Mogeln widerspricht so ein bisschen der Moral natürlich. Mhm. Wobei man natürlich, wie du gesagt hast, Daniel, irgendwie muss man manchmal vielleicht mogeln. Mhm. Und zahlen muss man leider im Kapitalismus auch, ja. Mhm. Sehst du?
Ich glaube, es wären zwei Zahlen, weil da kommt man irgendwie nicht drum herum, und kämpfen.
Ja.
Ja, weil
ja.
Ob ich es dann wirklich machen würde, ist was anderes, aber.
Also jetzt mal so an die Hörer, wenn man jetzt die Gesichtsausdrücke sehen könnte.
Oh Gott, wir hören diesen Podcast nie wieder. Könnt ihr uns natürlich auch gerne Leserbriefe schicken, ist ja klar. Okay, was uns auch sehr interessiert, Common Ground ist ja jetzt quasi, hast du erklärt, das ist ja auch einfach ein Grund, wo man zusammen Kunst macht, wo man allgemein zusammenkommt, sich unterhält, etwas schafft, Ideen austauscht. Wofür steht denn das Z in eurem Namen?
Das Z. Wir haben uns am Anfang gefragt, was das Z bedeutet. Als allererstes steht es für Jockestraße, weil das findet an der Jockestraße 36 statt. Aber wir haben uns natürlich darüber hinaus noch gefragt, es gab dann noch so ein schönes Flipchart, ja, wo man sich dann gefragt hat, okay, was bedeutet das dann alles für uns? Und dann hieß es ganz oft zusammen, ja, zusammen, dann dieser Zeitfaktor auch, das ist auch Zeit, dann zum Bier trinken, nein, also zum Kunst machen, ja, also Z steht für sehr vieles, es steht ja letzten Endes auch für den letzten Buchstaben des Alphabets. Ja, und dass dann hinterher was Neues entsteht wieder, das war das tatsächlich, dieser Zusammenkunft, Zusammensein, ja. Es ist überhaupt auch, auch ein wichtiger Buchstabe der Graffiti-Szene. Also man hat damals diesen Buchstaben total geliebt.
Ah,
also
okay.
Ein total gehypter Buchstabe.
Warum? Durch Zorro oder wie?
Ja, genau. Das ist so, wahrscheinlich auch durch diverse Filme, durch diverse Graffiti- und Hip-Hop-Filme entstanden, aber dieses Z, das hatte diesen Haken, das hatte diese Ecken, ja, und es gibt so viele Buchstaben, die jetzt nicht so schön sind, ja, wie zum Beispiel C oder so.
Das stimmt.
Ich ständig gedacht habe, okay, und ich schreibe, also mein Graffiti-Name Kodiak schreibt sich mit C. Ja. Und ich habe das immer eigentlich nicht so richtig schön empfunden.
Okay.
Isa und ich haben uns natürlich sehr gut vorbereitet auf diese Folge. Und wir haben in unserer Recherche festgestellt oder erfahren, dass das Z aber auch für Zerneuerung steht. Also ihr habt quasi für dieses Projekt ein Wort neu geschöpft. Und Zerneuerung fanden wir sehr schön.
Ja. Ja, das ist mir, glaube ich, gerade tatsächlich bei all der Aufgeregtheit hier im Studio nicht eingefallen. Also der Herr Ballauf kam tatsächlich mit dieser Idee des Zerneuerns, also seine Wortschöpfung, die wir da hatten, auch durch das ganze Zusammenfinden an Leuten. Und ich denke, dass das ist wirklich ein sehr schönes Wort gewesen. Das hatten wir tatsächlich am Anfang auch so überlegt, dass wir erstmal Z stehen haben als einzelnen Buchstaben und dann nicht Common Ground, wie es dann zum Schluss war, sondern Z wie zerneuern hatten wir am Anfang.
Mhm.
Ja. Und weil eben dieses Zerstören und gleichsam etwas erneuern dann ja da tatsächlich an dem Ort stattfindet.
Und ist das für dich so eine Symbiose, so 50-50? 50% zerstören, 50% erneuern? Oder wie viel Kraft muss eher in der Erneuerung stecken als in der Zerstörung.
Das ist jetzt wirklich.
Ja, sehr philosophisch.
Das ist jetzt wirklich philosophisch. Da könnte ich jetzt eine ganze Stunde. Nein. Ich frage mich gerade tatsächlich, ob man das so eng sehen muss, dass man sagt, okay, wie viel Energie haben wir denn? Also, das ist fast schon so eine Bilanzgeschichte, wo man dann hinterher sagt, okay, was für eine Energiebilanz haben wir denn da so unterm Strich? Ich finde. Egal, was man macht, ob man es jetzt zerstört, wahrscheinlich liegt in der Zerstörung einfach etwas weniger Energie, als wie etwas zu erneuern. Sage ich jetzt mal. Und das liegt zum einen wahrscheinlich daran, weil wir zum einen auch oftmals so die Lust verspüren, etwas Bestehendes zerstören zu können. Ja, wenn wir es dürfen, sowieso. Mhm. Aber dann liegt oftmals der Reiz darin, zum Beispiel in der Nacht etwas zu zerstören. Ja. An den Zügen zu gehen und was zu malen, das ist Zerstörung. Aber das hat dann natürlich auch alles natürlich seinen Sinn. Aber auf der anderen Seite ist ein neues Feld zu betreten und da etwas neu aufzubauen, heißt ja eigentlich auch, man muss sich was neu einfallen lassen, neue Konzepte einfallen lassen. Und das ist natürlich unheimlich energieaufwendig. Mhm.
Wo in München würdest du noch Potenzial sehen, um Sachen zu zerneuern?
Oh, soll ich jetzt radikal sein?
Ja, bitte, nein, unbedingt.
Nein, ich denke, ich bin kein Münchner. Also ich muss das schon sagen, weil ich München nicht so gut kenne und immer wieder sehe ich bestimmte Orte, die ich jetzt gar nicht so sehr mit Namen nennen kann. Ich bin jetzt vorhin zum Beispiel durch Tucherpark, also am Tucherpark vorbeigefahren und auch da habe ich ja so viele Bürokomplexe gesehen. Und jedes Mal, wenn ich da vorbeifahre, denke ich mir, meine Güte, sieht das hässlich aus. Ja, da könnte so viel passieren. Ja. Aber das betrifft ja jetzt nicht nur diesen Bereich, es gibt ja so viele Stadtbereiche in München, wo man sagen könnte, eine Zerneuerung wäre da schon mal angebracht. Und da verstehe ich dann natürlich auch diese ganze Diskussion darum eigentlich.
Gibt es auch Orte, die so zentraler gelegen sind, wo du sagen würdest, oh, das möchte ich mal zerneuern? So.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja fast ein Dauertourist, was München angeht. Und wenn ich so die Münchner Innenstadt angucke, ich finde sie schon sehr charmant, ja, mit all diesen alten Kirchen. Ich bin da fast schon zu weit rumgefahren in vielen anderen deutschen Städten, um da jetzt erstmal städtebautechnisch Kritik in München zu äußern, ja, weil ich da so viele andere Städte. Ich hatte zum Beispiel in den letzten Jahren auch ein Wandprojekt in Hagen gehabt. Oder es gab eine Ausstellungsbeteiligung in Völklingen. Und wenn ich diese zwei Städte angucke, da denke ich mir, da ist alles verloren. ist wirklich so. Und da ist München dagegen wirklich, das ist
verloren? Verfallen oder?
Ja, es ist verfallen. Es gibt keinen Stadtkern, das gibt es gar nicht. Man sucht den, ich hab den Taxifahrer mal dann auch gefragt, in Völklingen war das, weil die Völklinger Hütte, also gerade die Völklinger Hütte, ja, so als Bauhausjuwel da angesetzt und auch gefeiert. Ich musste ja irgendwann mal zum Hotel zurück und dann habe ich zum Taxifahrer gesagt, ja, bringen Sie mich doch mal da ins Stadtzentrum rein. Und da hat er mich so angeguckt und gesagt, wie Zentrum? Wir waren gerade hier mitten durchs Zentrum und hier ist die Stadtmitte. Und da habe ich mich so um mich geblickt und da waren so Basare aufgebaut und das unter einer städtischen Garage. Also das war so eine Art Durchfahrt.
Ja.
Also das war ganz skurril, ganz, ganz skurril. Und ein ähnliches Gefühl hatte ich mit Hagen. Ja, und Hagen war auch ist auch eine Stadt, die damals sicherlich zu Zeiten der Industrialisierung ganz, ganz arg schön ausgesehen hat, genau wie Wuppertal, ja. Aber dann, klar, auch mit der ganzen Verfall, logisch, ja. Irgendwann
Wobei ich fände es ja tatsächlich sehr spannend, in München mal die Maximilianstraße zu zerneuern.
Ah, das wäre toll, ja. Da wäre ich dabei.
Einfach okay, nur Maximilianstraße.
Um die Reaktion der Louis Vuitton- und Hermes-Gänger einfach mal so zu erleben.
Das stimmt. Aber das ist so eine kleine Straße. Da denken wir, okay, auf der einen Seite hat man ja gern solche Gegenbilder, wie so eine Straße, wie Maximilianstraße, dass man sagt, okay, jetzt muss man ganz schnell davon weg und auch was anderes sehen und was anderes machen, als wie jetzt diese Straße da.
Das stimmt.
Aber letzten Endes, also im Gegensatz zu vielen anderen Städten, ist München fast schon so wie eine Art Walt Disneyland auf der.
Ja, stimmt.
Wie sieht es jetzt eigentlich aus? Also seit Common Ground, das war ja erstmal bezogen auf dieses Gebäudekomplex, aber daraus hat sich ja auch euer Verein gegründet, oder? Korrigiere mich, wenn ihr schon vorher.
Nein, das war tatsächlich so. Für das Z Common Ground mussten wir einen Verein gründen und eben mit den ständig zugange anwesenden Teammitgliedern. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist das Erste, was wir machen müssen. Ja. Dann haben wir den Verein zur Förderung urbaner Kunst gegründet. Und das ist auch das Erste, weil nur der Verein die Verantwortung für so ein Projekt tragen kann.
Und der besteht ja jetzt sicherlich weiter fort, auch wenn das Bürogebäudekomplex so nicht mehr bespielt wird?
Oh ja, unbedingt. Unbedingt, weil wir haben tatsächlich natürlich immer wieder auch während der Planung von Z-Common Ground ganz oft gedacht, über die Zeit hinaus, was denn wäre. Aber klar, uns hat tatsächlich das Tagesgeschäft des Planens und Organisierens von Z-Common Ground komplett eingenommen. Aber immer wieder haben wir gesagt, okay, wie sieht das der Verein und was macht er denn hinterher? Und klar, tatsächlich ist ja auch so, es entsteht ja Material auch während der Ausstellung schon. Es werden ja auch Dinge angeschafft, Werkzeuge angeschafft, tatsächlich Peripherie, so Infrastruktur fast schon auch angeschafft für diesen Verein. Und es ist notwendig, weil ich weiß ja gar nicht, wohin mit dem Zeug hinterher. Sonst ist es okay, irgendwie so ein Zeltlager schaffen und dann da das Zeug unterbringen. Nein, das ist es gar nicht. Es ist eher, dass wir schon denken, jetzt haben wir ja so ein geniales Projekt auf die Beine gestellt. Klar, das hat Ecken und Kanten, das Ding auch. Und nicht jedem hat es gefallen, auch nicht jeder wollte mitmachen. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber für den Verein heißt es tatsächlich, es braucht sowas. Ja, es braucht auch einen Verein, der sich um sowas kümmert, und sich um die Kultur kümmert, auch um die Einbindung der Nachbarschaft, der sich einfach um die Kultur letzten Endes, der dann noch das Fähnchen hochhält, so lange wir können.
Heißt das, wir dürfen uns bald auf ein Z-Common Ground 2 irgendwo freuen, oder?
Das hört sich ja gleich wie ein Film von Steven Spielberg an. Z-Common Ground 2. Ich habe da noch gar nicht so weit. Z-Common Ground 1 muss erstmal abgeschlossen werden. Nein, ich hätte nichts dagegen, aber ich hätte auf jeden Fall definitiv ein Veto gegen diese nochmal dieselbe Größe. Mhm. Ja, weil die Größe, wir reden ja hier von 4000 Quadratmetern für über 100 Künstler mittlerweile angewachsen. Ja. Und das hat uns tatsächlich das Genick fast gebrochen. Ja, von Manpower her mal ganz zu schweigen. Ja.
Aber was passiert jetzt tatsächlich konkret mit den Kunstwerken, die da drin sind, mit den Installationen und den ganzen Sachen? Werden die abgeholt von den Künstlern? Werden die wie beim Osterfeuer verbrannt oder?
Also es gibt jetzt noch so einen großen Aufruf an alle Münchner Kunstsammler. Ich sag's jetzt mit Augenzwinkern, dass alle jetzt kommen dürfen und sich noch die letzten Kunstwerke rausklauen können. Nein, stopp, halt. Nein, stimmt nicht. Das wäre ziemlich schlecht für die Künstler. Wir haben jetzt eine Frist gestellt, natürlich, zum Ende der Ausstellung. Also wir haben jetzt Termine genannt, wo die Kunst abgebaut werden kann. Und die jetzt nicht kommen können, das auch nicht schaffen, die, klar, wir haben jetzt zum Beispiel von der einen oder anderen Position auch schon auch gesagt bekommen, nee, das Werk hat bei uns gar keinen Platz, das muss da drin bleiben. Und dann haben die uns dann auch gefragt, ja, kann das dann da drin bleiben? Dann haben wir gesagt, ja, klar, natürlich. Wahrscheinlich können wir gleich einen Film drehen, wie das Teil da mitgeschreddert wird. Ja. Ja? Keine Ahnung. Also wir kommen nicht drum herum, dass manches von diesen Kunstwerken im Gebäude verbleiben und mit zerstört wird.
Also wird das Gebäude dann abgerissen?
Ja.
Ah, okay.
Ja. Okay.
Und ist es aber nicht trotzdem auch, blutet dir nicht auch so ein bisschen das Herz, wenn du siehst, also das war ja einfach wahnsinnig viel Arbeit. Das ist auch, Isa und ich, wir haben dich auch vorher dort besucht und das sind wahnsinnig tolle Sachen gewesen, die diese Künstler da geschaffen haben. Das jetzt alles wieder loszulassen, das ist doch irgendwie auch ein bisschen tragisch, oder?
Wir müssen alle loslassen.
Nach diesem Marie Kondo-Prinzip. Kennst du die?
Ja, ja, natürlich.
Machst du das
natürlich
auch?
Nein. Aber ich kenne sie. Nein, es ist klar, es macht Sinn natürlich. Sachen, die man nicht braucht, einfach weg zu tun. Ja? Ich meine, wir müssen doch nur in unsere Häuser angucken. Ja, und mal, ob jetzt das der Keller ist oder irgendwo im Kapuff, wie man so schön sagt, ja, und was häuft man sich denn da an irgendwie so mit der Zeit, ja. Also ich finde das echt schrecklich, das muss mal raus, eigentlich eher doch weniger, oder?
Also, ja, doch, voll. Ja. Ich bin da noch ein bisschen schlecht drin, aber ich übe mich.
Also nein, also es klingt jetzt so weise, aber ich bin ja auch weit weg davon. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt schon Sachen weggeworfen hätte. Doch, ein paar Sachen schon. Also für Z.com Ground ist das tatsächlich so, die Sachen, klar, vieles muss da weg, ja. Und manches werden die Künstler sich noch drum sorgen und sagen, okay, das bauen die ab. Ja.
Wobei man ja sagen muss, dass trotzdem nicht materiell, sondern spirituell etwas bleibt.
Schön gesagt.
Also das Ding ist ja so, die Frage auf, ob mir nicht das Herz blutet. Zum einen, da ich ja Künstler bin und ich habe erst in den 2000er Jahren, relativ spät, erst mit dem Kunststudium angefangen, Ende der 90er Jahre, ich glaube 98 war das magische Jahr. Und ich war damals schon ein, ich nenne es mal in Anführungszeichen, schon fertiger Künstler, Graffiti-Künstler. Ich bin damals schon um die Welt geflogen, eben auch wie mit dem Lumet und wie mit ganz, ganz vielen anderen Leuten. Und da gibt es noch ganz viele andere berühmte Leute wie Dime aus Hamburg und so. Und mit diesen Leuten war ich tatsächlich unterwegs. Und das, was ich von der Szene allein schon mitgenommen habe, ist was ganz Entscheidendes. Wenn du ein Bild malst, da ist tatsächlich die Szene fast mit mir ganz sicher, also ganz sicher d'accord, ja, dass du als Graffiti-Sprüher nicht dich so verhaftest an deinem Werk, was du da tust. Du machst etwas, du schaffst etwas und es wird zerstört. Das ist, also die Zerstörung ist eigentlich sowohl mit der Erschaffung eines Werkes schon immanent, die ist im Werk drin. Mhm. Ja. Das heißt, ich weiß, ich kann nur vom Glück reden, wenn das Teil mehrere Tage steht oder es steht eine Woche. Wenn zwei Wochen steht, habe ich schon ein riesen Glück gehabt, ja. Und klar, also das heißt, wenn man aus der Szene ist, weiß man, dass nichts ist um
ja.
nichts,
wo wir wieder dauert. Beim Zerneuern wären, ja, und so schließt sich der Kreis.
Ja.
Sehr gut. Wir können ja alle mal mit nach Hause nehmen, dass jeder etwas zerneuert
bei ja. sich. Und ich persönlich werde auch viel über meine Kämpfernatur jetzt nachdenken, ob die da ist oder ob ich doch lieber mogel.
Oder nur zahle.
Oder nur zahle. Und ich finde, wir haben auch gelernt, dass man einfach mal loslassen muss.
Ja.
Alles Vielen klar. Dank, Daniel.
Danke, Daniel. Bitte, bitte. Danke, Isa. Bis zum nächsten Mal.